HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Während des Zweiten Weltkrieges errichteten die Nationalsozialisten ein Vernichtungslager in dem weißrussischen Örtchen Malye Drostenes, einem Dorf in der Nähe der Hauptstadt Minsk. Mehr als 60.000 Menschen wurden dort zwischen 1941 und 1942 ermordet, meist jüdische Frauen, Kinder und Männer. Erst in den vergangenen Jahren sind die Geschehnisse erinnert und aufgearbeitet worden. Malye Drostenes ist trotz heute ein Gedenkort der Aussöhnung und Verständigung. Erinnerung als Ansporn. Am heutigen Holocaust-Gedenktag berichtet Irene Denzer-Vanotti darüber, wie das Gedenken an Verbrechen während des NS-Russland-Krieges für die Zukunft wirkt.
Dann haben wir, und das hat mich 30 Jahre meines Lebens begleitet, versucht, Zeichen der Versöhnung zu pflanzen in dem Land Weißrussland zwischen Polen und Russland. Was am Anfang ganz schwierig war, aber wir trafen in Minsk auf Menschen, die ihre Herzen und Häuser für uns öffneten.
Da bin ich mir ganz sicher, dass das nicht umsonst war. Zur Versöhnungsarbeit gehört das Erinnern. Die Tatsache, dass es eine solche Gedenkstätte gibt, das ist, sag ich mal, der halbe Gewinn. Das, was dazukommen muss, ist natürlich die Bildungsarbeit. Und wo wir immer auch gute Erfahrungen gemacht haben, zum Teil in Gedenkstätten in Polen, dass wir mit jungen Leuten Begegnungsreisen vor Ort gemacht haben. Das wäre auch eine Perspektive für die Gedenkstätte in Minsk.
Wir haben da eine ganz gute Verpflichtung, nach vorne zu gucken, weil wir wissen, woher wir kommen. Ne?
Weißrussland, Belarus, liegt östlich von Polen, westlich von Russland. Manchmal entdeckt man das Land auf der Wetterkarte, wenn eine Kaltfront oder ein Hochdruckgebiet nach Osten zieht. Sonst sind Belarus und seine schwierige Geschichte im Westen weithin unbekannt. Dabei ist das Land von Verbrechen und Katastrophen des 20. Jahrhunderts besonders hart getroffen. Ein Viertel der Bevölkerung kam im Zweiten Weltkrieg ums Leben. Als Soldaten, als Soldatinnen, als Juden, als einfache Bewohner, deren Dörfer mit allen Menschen von deutschen Truppen niedergebrannt wurden. Manfred Zabel, Professor für evangelische Theologie an der Universität Siegen, beschäftigt sich mit dem Land und seiner Geschichte, seit der Eiserne Vorhang fiel. Und er erkannte, welche Verbrechen Deutsche in Weißrussland verübt hatten.
Der Feldzug des Deutschen Reiches 1941 nach Osten unterschied sich ganz entscheidend von den vorangegangenen Feldzügen im Westen Europas. Im Westen Europas war der Krieg fürchterlich. Aber die Kriegsgefangenen wurden nach der Haager Kriegsordnung behandelt. Die Offiziere kriegten Offizierskost. Und unter den gegebenen Bedingungen ging es allen schlecht, aber immer noch viel besser als denen in Osteuropa. Denn das war ein Vernichtungskrieg von Anfang an.
Nicht allein die Bewohner des Landes haben dort gelitten. Zwischen 1941 und 1942 deportierten Nationalsozialisten Juden aus deutschen Städten wie Frankfurt, Berlin, Hamburg oder Köln nach Minsk. Dort wurden sie umgebracht. Zum Beispiel Irma und Sigmund Marx. Ihr Sohn Kurt, heute 93 Jahre alt, überlebte. Er entkam in einem der Kindertransporte nach England. Um an seine Eltern zu erinnern, ist er inzwischen schon mehrmals nach Minsk gereist.
Meine Eltern sind 1942 hier ermordet worden. Nicht? Man hat sie von Deutschland oder von Köln, wurden sie hergeschickt, um hier zu arbeiten. Und man weiß heute, dass wie sie ankamen, hat man sie gleich ermordet.
Zur gleichen Zeit wurden vor allem junge Weißrussen zu Tausenden von den Nationalsozialisten nach Deutschland und in die besetzten Gebiete verschleppt. Als Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Später galt es, auch für diejenigen zu sorgen, die diese Strapazen überlebten. In den 1990er Jahren hat sich dabei auch die evangelische Kirche in Hessen und Nassau engagiert. Ökumene-Referent Detlef Knoche.
Es hat schon lange Projekte in dem heutigen Belarus gegeben. Eines der größten war ein sogenanntes Apothekenprojekt in Minsk, wo wir mitgefördert haben, die medizinische Versorgung von ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern.
Diese Tradition hat schon unmittelbar nach dem Krieg der Theologe Martin Niemöller begonnen. Er war der erste Kirchenpräsident der Hessen-Nassauischen Kirche. Nachdem er zunächst noch Sympathie für den Nationalsozialismus gehegt hatte, bekämpfte er später den NS-Staat und wurde einer der führenden Vertreter der bekennenden Kirche. Auf seinen Schultern steht die evangelische Kirche in Hessen bis heute, so Detlef Knoche.
Das, sag ich mal, hat natürlich damit zu tun, dass unser erster Kirchenpräsident Martin Niemöller die Kultur dieser Kirche, die Theologie und auch die politische Positionierung sehr früh und sehr nachhaltig geprägt hat.
Niemöller reist schon in den 1950er Jahren auf Einladung der russisch-orthodoxen Kirche nach Russland. Zu einer Zeit, als das in der jungen Bundesrepublik politisch noch nicht opportun war. Die Sowjetunion, das war der Staat, in dem deutsche Soldaten gefallen waren, in dem immer noch deutsche Kriegsgefangene in Lagern saßen. Als Ort deutscher Schuld wurde die Sowjetunion nicht gesehen. Martin Niemöller war eine Ausnahme. Daher hat die evangelische Kirche in Hessen und Nassau eine ungewöhnliche, lange Tradition westöstlicher Versöhnungsarbeit.
Wir haben da eine ganz gute Verpflichtung, nach vorne zu gucken, weil wir wissen, woher wir kommen.
Nach vorn zu schauen. Das wurde Jahrzehnte später vor allem wegen der Katastrophe notwendig, die Weißrussland 1986 traf. Das Reaktorunglück von Tschernobyl. Waren im Krieg schon ein Viertel der Bevölkerung getötet worden, so wurde jetzt ein Viertel des Landes unbewohnbar. Das Kernkraftwerk stand zwar in der Ukraine, aber der Wind kam von Süden, wehte die unsichtbare Strahlung ins Nachbarland Belarus und verseuchte dort die Böden. Astrid Sahm aus der Gegend von Frankfurt war 21 Jahre alt, als sie 1989 zum ersten Mal nach Minsk reiste. Sie kehrte mit einer Lebensaufgabe zurück.
Die Quintessenz für mich war eben auch aus der Reise die Botschaft, die sozusagen von den Gesprächspartnern kam: Wenn ihr jetzt als Deutsche wirklich Versöhnung wollt, dann lasst uns heute gemeinsam etwas tun, um unseren Kindern zu helfen, deren Zukunft jetzt durch Tschernobyl bedroht ist.
Astrid Sahm wurde Mitbegründerin eines Erholungs- und Reha-Zentrums in Belarus für Kinder, die unter Strahlenschäden leiden. Es heißt Nadeshda, übersetzt Hoffnung. 100.000 Kinder konnten dort schon eine Auszeit nehmen, in strahlenfreier Landschaft bei einem See.
Es sind ja 25 Jahre. Es werden jedes Jahr jetzt über 5.000 Kinder weit aufgenommen. Die Kinder haben eine Zukunft im eigenen Land auch, als Teil von Europa.
Die Gebäude von Nadeshda sollen aber nicht nur ihren jungen Bewohnern Hoffnung geben, sondern auch ihrem Staat. Der Strom kommt hier aus Solarzellen, das Essen aus biologischer Landwirtschaft. Was die Weltgemeinschaft mit großen Worten bei vielen Umweltkonferenzen beschlossen hat, ist hier Wirklichkeit. Astrid Sahm.
Nadeshda war neben der Stadt Turow der erste Akteur in Belarus, der sich offen eben gesagt hat, wir setzen auf lokaler Ebene Rio 92 um.
Tschernobyl-Hilfe. Unterstützung für ehemalige Zwangsarbeiterinnen, für Überlebende jüdischer Ghettos. Hintergrund all dieser Aktivitäten sind Verbrechen, die in ihrer Grausamkeit kaum bekannt sind. Der Rabbiner der liberalen jüdischen Gemeinde von Minsk, Grigori Abramowitsch, singt das Kaddisch, das Totengebet. Er steht da, wo die Eltern von Kurt Marx und zehntausende andere Juden ermordet wurden. In Mali, Trostenetz. Auch aus Frankfurt und Umgebung wurden 1045 jüdische Kinder, Frauen und Männer hierher deportiert. Am 12. November 1941.
Anna Abraham, geboren 1897, sie ist 44 Jahre alt. Elfriede Abraham, 15 Jahre. Gustav Abraham, 55 Jahre. Jenny Abraham, 50 Jahre. Margot Abraham, 13 Jahre. Max Zentmann, 57 Jahre.
Weißrussland. Sommer und Herbst 1941. Die westlichste Republik der Sowjetunion ist seit einem Jahr von der Wehrmacht und SS-Truppen besetzt. Im Zentrum der Hauptstadt Minsk hat die deutsche Besatzungsmacht 80.000 jüdische Bewohner in einem Ghetto zusammengepfercht. In dem Dorf Mali Trostenetz am Stadtrand übernimmt sie die Kolchose Karl Marx und macht sie zu einem Haftlager. Zwangsarbeiter betreiben die Landwirtschaft, von der die Deutschen weitgehend leben. Im November 1941 beginnen Deportationen von Juden aus deutschen Städten nach Minsk. Ihnen wird vorgegaukelt, sie könnten sich in den eroberten Gebieten im Osten ansiedeln.
Juden mussten sich ja auch Fahrkarten kaufen. Einfachfahrt.
Der Historiker Uwe Neumerker.
Also es war ein profitables Geschäft.
Als im November 1941 die ersten Transporte mit Juden aus Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt ankommen, töten die Besatzer im jüdischen Ghetto Einheimische, um Platz zu schaffen für die Neuankömmlinge. Dabei sollten sie wenige Monate später ebenfalls ermordet werden. In der Kolchose von Mali Trostenetz halten Zwangsarbeiter inzwischen den Betrieb aufrecht. In der Nähe liegt ein Wäldchen, Blagovtschina. Diesen Wald wählt die Besatzungsmacht von Frühjahr 1942 an für Massenerschießungen. Die ersten Opfer sind einheimische Juden.
Im Juni 1942 gab es ein Pogrom im Minsker Ghetto. Das war das größte und schrecklichste Pogrom im Minsker Ghetto. Dabei kam meine Mutter ums Leben, die damals 32 Jahre alt war. Und auch zwei meiner jüngeren Schwestern.
Sima Margolina lebte als Kind im Ghetto.
Es ist heute bekannt, dass sie in Mali Trostenetz getötet wurden.
Im Oktober 1942 erreichten die letzten Transporte von Juden aus dem Westen die weißrussische Hauptstadt. Sie kommen aus Berlin, Bremen, Köln, Königsberg, Wien, Prag und Theresienstadt. Direkt nach Mali Trostenetz. Tatjana Paschko aus Minsk.
Das ganze Gepäck wurde ihnen abgenommen, wegen der Bequemlichkeit, wie man sagte. Alle Wertsachen, Dokumente genommen, damit keine Panik ausbricht, weil in jedem Transport waren etwa 1000 Menschen. Hatte man ihnen auch Quittungen gegeben.
Dann müssen sie zu Fuß 2 Kilometer gehen, vom eigens gebauten Bahnhof in den Kiefernwald von Blagovtschina.
Dort hat man untersucht, 34 Gruben und die mussten sich ausziehen. Wurden an den Rand der Grube gestellt, sei es zu 10, sei es zu 15, sei es zu 20, wurden erschossen. Und dann kam die nächste Reihe dran.
Uwe Neumerker ist Direktor der Stiftung des Denkmals für die ermordeten Juden in Berlin. Er nennt diese Massenerschießungen Holocaust mit Kugeln.
Vom Baby bis zum Greis werden die Leute erbarmungslos erschossen. Manchmal hat man bei Babys auch die Kugeln gespart und sie lebendig in die Grube geworfen. Das ist eine schreckliche Vorstellung. Wir müssen uns aber auch von dem Gedanken verabschieden, dass da seelenlose Henker aktiv waren. Das waren hochdifferenzierte Leute seitens der SS, die von ihrer Aufgabe überzeugt waren. Die davon überzeugt waren, wenn man die Juden ermordet, man etwas wie Ungeziefer vernichtet.
Während des Mordens sollen die Schüsse übertönt werden. Wie der Theologe Manfred Zabel berichtet, gab es eine Beschallungsanlage, die durch den Wald hallte.
Es wurden deutsche Schlager abgespielt, immer wieder der Schlager. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Nach jedem Dezember folgt wieder ein Mai.
Mali Trostenetz ist die größte, aber nicht die einzige Vernichtungsstätte in Weißrussland. Überall sind Lager eingerichtet. Mehr als 600 Dörfer wurden zerstört und niedergebrannt, die Einwohner vertrieben oder ermordet. Weißrussische Historiker berichten von einem Konzentrationslager für Kinder in dem Dorf Krasny Berek, die als Blutspender für deutsche Soldaten missbraucht wurden. Kriegsgefangene oder alte Leute wurden fast ohne Nahrung auf bewachten Wiesen im Freien ihrem Schicksal überlassen. Etwa in dem Ort Osaritschi.
Dort sind innerhalb weniger Tage tausende Menschen einfach verreckt. Man muss das Wort an der Stelle gebrauchen.
Neuere historische Forschungen belegen, dass es für diese Verbrechen keinen ausdrücklichen Befehl der NS-Führung gibt. Angehörige von Wehrmacht, SS und Kollaborateure aus Litauen, der Ukraine oder Rumänien entschieden weitgehend selbst, was sie tun. Eines allerdings wird befohlen. Oktober 1943. Nach ihrem Sieg in Stalingrad erobert die Rote Armee die Sowjetunion zurück. Das Reichssicherheitshauptamt ordnet an, Spuren der Verbrechen in Lagern und Vernichtungsorten zu verwischen.
Um damit auch möglicherweise eine Strafe zu mildern, die vielleicht schon zu erwarten war für die deutsche Staatsführung und für die Nazi-Organisationen.
Die nach einem Aktenzeichen benannte Aktion 1005 die sogenannte Enterdungsaktion, nimmt ihre Arbeit auf. Im Mali Trostenetz werden 100 russische Männer gezwungen, Massengräber auszuheben. Der Journalist Jens Hoffmann hat das erforscht.
Eine Gruppe musste die jeweiligen Gräber öffnen, die Leichen aus den Gräbern herausziehen und an sogenannten Verbrennungsplätzen zusammen mit Brennholz und Ästen zu sogenannten Scheiterhaufen, großen Leichenstapeln aufstapeln, die dann mit Benzin übergossen und angesteckt wurden.
Bei der Aktion 1005 darf es keine Zeugen geben.
Die Arbeiter wurden jeweils am Ende eines Arbeitseinsatzes erschossen, also ermordet.
Das kann man nicht erzählen, so der Titel des Buches von Jens Hoffmann. In Mali Trostenetz haben, so heißt es, 6 Menschen überlebt. Nach der Befreiung von Belarus durch die Rote Armee im Juli 1944 befragt eine Kommission Anwohner der Gegend, was sie gesehen, was sie gehört haben. Die Kommission kommt zu dem Ergebnis, dass hier 200.000 Menschen ermordet wurden. Heute halten deutsche Historiker den Mord an 60 oder 70.000 Menschen für bewiesen.
Irgendwo zwischen diesen mindestens 60.000, 70.000 und den 200.000 dürfte die richtige Zahl zu finden sein. Möglicherweise sind es auch noch mehr. Wir wissen es einfach nicht und wir werden es wahrscheinlich auch nie herausbekommen. Letztlich ist das auch in meinen Augen unerheblich, ob es nun 100 oder 200.000 waren. Jeder Einzelne ist einer zu viel.
Auf alle Fälle ist das die größte Massenvernichtungsstelle in der Sowjetunion.
In Weißrussland ist im Krieg jeder 4. Einwohner ums Leben gekommen. Die Infrastruktur wurde weitgehend zerstört.
Dieses Land hat gelitten und dieses Land hat sich von diesem Krieg letztlich nie ganz erholt.
In Deutschland werden in den 1960er Jahren etwa 10 Prozesse über NS-Verbrechen von Deutschen in Minsk geführt. Das Landgericht Hamburg verurteilt die Täter der Enterdungsaktion für die Morde an den russischen Arbeitern zu lebenslanger Haft. Und Mali Trostenetz? Wie die meisten Verbrechen des Russlandfeldzuges verschwindet der Name aus dem Gedächtnis der Bundesrepublik. In der DDR überdeckt der Ruhm der Roten Armee die Erinnerung an die Opfer. Der Direktor der Stiftung für das Denkmal der ermordeten Juden in Berlin und Mitautor des Buches Vernichtungsort Mali Trostenetz, Uwe Neumerker.
Es gibt zwar ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas, es gibt ein Denkmal für die verfolgten Homosexuellen, eins für die ermordeten Sinti und Roma und auch eins für die Euthanasieopfer, die der Bund errichtet hat. Aber ein angemessener Erinnerungsort für die Millionen Opfer, sogenannte slawische Untermenschen, seien es Zivilisten oder sowjetische Kriegsgefangene, gibt es in Berlin noch nicht. Da klafft eine Riesenlücke. Und rein zahlenmäßig ist das die größte Opfergruppe.
Erst seit etwa einem halben Jahr, seit dem 29. Juni 2018, steht immerhin in Minsk eine große Gedenkstätte für die Opfer von Mali Trostenetz. Den Anstoß dazu gab, in jahrelanger beharrlicher Arbeit, die Organisation Internationales Bildungs- und Begegnungswerk aus Dortmund, kurz IBB. Sie ging aus der protestantischen Friedensbewegung hervor. Die Evangelische Kirche von Hessen und Nassau unterstützte deren Arbeit von Anfang an und so nahm Detlef Knoche an der Eröffnung in Minsk teil. Er ging den neu angelegten Weg entlang, dort wo einst die deportierten Menschen, noch ohne von ihrem Schicksal zu wissen, auf ihre Gräber zugehen mussten.
Die große Gedenkstätte, zum einen mit dem sehr offen angelegten anonymen Massengräbern auf der einen Seite, die sozusagen das Ausmaß einfach deutlich machen, und auf der anderen Seite die namentliche Erwähnung vor allem von Jüdinnen und Juden, die aus Österreich deportiert und dann dort ermordet wurden, mit diesen kleinen gelben Schildern, wo die einzelnen Menschen namentlich genannt sind. Also diese Spannung zwischen Anonymität und dann doch einzelnen Namen, wo es Gesichter bekommt.
Diese Namen zum Beispiel stehen auf den schlichten gelben Schildern, angeheftet an Kiefernstämme.
Rudolf Weiß, geboren 1884. Pauline Weiß, geboren 1877. Johanna Mahler, geboren 1900. Adolf Mahler, geboren 1879. Sie wurden 1942 erschossen oder in mobilen Gaswagen getötet.
Wir erschrecken über hunderttausende Opfer, die dieses Inferno gefordert hat, die zu Namenlosen wurden, bevor man sie in Lager pferchte, vergaste oder gleich von der Rampe des Bahnsteigs in Mali-Trostenetz an den Rand einer Grube führte, vor der man sie erschoss.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede zur Eröffnung der Gedenkstätte von Mali-Trostenetz.
Wir erschrecken über einen Krieg, der als Vernichtungskrieg geplant, befohlen und ausgeführt wurde. Belarus musste erleben, was das bedeutete. Mehr als 600 Dörfer wurden hier in der Region samt ihrer Bewohner völlig ausgelöscht. Wir verstehen, was damals über dieses Land und seine Nachbarn kam. Das war Menschenwerk. Es trug deutsche Namen wie Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, Erich von dem Bach-Zelewski oder Oskar Dirlewanger.
Steinmeier spricht auch von dem Entsetzen, das jeden erfasst, der sich mit dieser Geschichte beschäftigt.
Komm und sieh, das ist eben eine Verpflichtung, die niemals erlischt. Und so stehe ich heute vor Ihnen als Bundespräsident, als Deutscher und als Mensch, dankbar für die Zeichen der Versöhnung. Und ich stehe vor Ihnen voll Scham und Trauer über das Leid, das Deutsche über ihr Land gebracht haben.
Zum ersten Mal bekennt sich im Jahr 2018 ein deutscher Bundespräsident zu den in Weißrussland von Deutschen ersonnenen und verübten Verbrechen. In dem Land selbst sind sie nicht vergessen.
Wenn man diese Gesellschaft irgendwie verstehen will, ist es das zentrale Thema, weil es bis heute in allen Familien präsent ist.
Astrid Sam hat, wie nur wenige Deutsche, versucht, die belarussische Gesellschaft zu verstehen und sie zu unterstützen. Heute leitet sie das internationale Bildungs- und Begegnungswerk und setzt sich ehrenamtlich nach wie vor für Kinder ein, die unter den Folgen von Tschernobyl leiden. Sie ist immer wieder überrascht, dass Belarussen sich zwar oft an den Krieg erinnern, Deutschen, zumal der Nachkriegsgenerationen, aber keine Vorwürfe machen.
Wir treffen heute nur die Menschen, die überlebt haben. Und ein großer Teil von denen hat überlebt, weil es dann doch die Ausnahme von der Regel gab. Weil es dann den einen guten Deutschen gab, jetzt in Anführungsstrichen gesprochen, der hat ihnen etwas zu essen gegeben. Oder die einzelnen Fälle gab, wo doch ein Dorf nicht verbrannt wurde, weil jemand dann doch irgendwie darauf eingewirkt hat, dass es nicht passiert ist. Und diese Ausnahmen sind stärker im Gedächtnis als das Schlimme dann.
Der evangelische Theologe Manfred Zabel hat in 30 Jahren Engagement in Weißrussland viele Freundschaften geknüpft. Dabei wurde auch immer wieder Wodka getrunken. Da gab es Rückschläge in der Verständigung. Zabels Kompass aber war auf Annäherung an die Menschen in Weißrussland gerichtet. Und auch heute, da es rechte Tendenzen in Deutschland gibt und Versuche, die NS-Verbrechen kleinzureden, hält er den Weg für richtig.
Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir eine Schiene der Verständigung, die angefangen hat mit der Ostpolitik von Willy Brandt und Egon Bahr, dass wir die nie ganz aufgegeben haben. Wandel durch Annäherung. Wir haben uns den Menschen angenähert, sie haben sich uns geöffnet und wir haben auch mit Funktionären bis hin in die Ebene des Präsidenten viele Gespräche gehabt, auch offene Gespräche, auch streitbare Gespräche, in denen wir immer wieder versucht haben, deutlich zu machen, es hilft nichts, wir leben in einem gemeinsamen europäischen Haus.
Dieses europäische Haus soll künftig auch dank eines Bildungsorts in der Gedenkstätte Mali-Trostenetz gefestigt werden. Daran will sich die Hessen-Nassauische Kirche wieder beteiligen. Detlef Knoche.
Es muss dann auch dazu kommen, dass junge Menschen diese Orte besuchen. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass das nachhaltig wirkt. Die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem, was dort an Grauenvollen passiert ist, denke ich, prägt und verändert auch junge Leute. Meines Wissens gibt es da auch sehr positive Erfahrungen mit Jugendlichen aus dem, sag ich mal, rechtsradikalen, nationalistischen Spektrum.
Kurt Marx aus London, dessen Eltern Irma und Sigmund Marx in Mali Trostenetz ermordet wurden, spricht oft über den Ort. In Minsk mit dem Bundespräsidenten und in London bei Erinnerungsfeiern für die Kindertransporte mit Prinz Charles.
Ich bin froh, dass ich gekommen bin. Da war so eine Lücke irgendwo.
Sima Margolina erzählt heute jungen Menschen ihre Geschichte. Vom Minsker Ghetto, vom Mord an ihrer Mutter und davon, wie das Leid Menschen aus Europa verbindet.
Die Überreste der Opfer, die wir zu beklagen haben, und diejenigen aus Österreich, aus Tschechien, aus Deutschland, liegen in derselben weißrussischen Erde. Das macht uns alle zu Verwandten.
Erinnerung als Ansporn, wie das Gedenken an Verbrechen des NS-Russland-Krieges für die Zukunft wirkt. Sie hörten einen Beitrag von Irene Denzer-Vanotti. Das Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt am Main zeigt übrigens seit Freitag und noch bis zum 17. März eine Wanderausstellung zum Thema Vernichtungsort Mali Trostenetz. Geschichte und Erinnerung. Zu sehen ist die Ausstellung im Kreuzgang des Karmeliterklosters in der Münzgasse 9 von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.